Till Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V. Ja, moin und herzlich willkommen. Da ist sie, die Folge Nummer 19 des Little Schnack Podcast vom Leseforum Oldenburg. Und sozusagen die zweite Staffel. Wenn man bei Netflix wäre, 18 gibt es ja schon. Die haben wir 2021, 22 zu den Pandemiezeiten. Wir erinnern uns, mit einem leichten Schaudern vielleicht auf dem Rücken, haben wir damit mal angefangen. Dann gab es eine kleine Pause. Aber jetzt sind wir wieder da. Und es wird eine ganze Reihe von Folgen geben, wieder einmal im Monat, dieses Mal immer zum ersten. Und die erste Überraschung ist mal für alle diejenigen, die jetzt bei Spotify sind oder bei Apple Podcasts oder Audible, wo immer ihr so eure Podcasts hört. Ihr könnt jetzt mal rüber switchen auf den YouTube-Kanal von Leseforum Oldenburg, denn diese 19. Folge machen wir tatsächlich doch, man glaubt es kaum, als Video. Ihr könnt also nicht nur mir bei der Arbeit zugucken, sondern vor allen Dingen, was viel mehr Spaß macht, noch dem fantastischen Gast oder der Gästin, die ich gleich vorstellen darf. Das wird bestimmt alles super. Also wenn ihr Lust habt, einfach rüber switchen und da mal eben schauen. Wie gesagt, es wird neue Folgen geben. Die ersten 3, 4 sind schon so weit in der Planung. Da kommen spannende Gäste auf uns zu. Aber meine Kreativität ist natürlich begrenzt. Und das bedeutet, wenn ihr Ideen habt, wen man hier auf diesen roten Stuhl setzen kann, wenn ihr Ideen habt, worüber wir uns hier unterhalten sollen, irgendwie was auch im weitesten Sinne unser Lieblingsthema, nämlich Bücher schreiben, Bücher lesen, Bücher kommunizieren, zu tun hat, dann seid so gut und schreibt mir eine Mail an info@leseforum-oldenburg.de und ich freue mich auf eure Ideen und dann, dass wir hier gemeinsam aus diesem Format wieder was richtig Schönes machen. So, und zu dem Video wollte ich noch sagen, es ist ein bisschen Aufwand, muss ich gestehen. Und insofern möchte ich das nicht versprechen, dass das jedes Mal so ist. Aber zur Feier des Tages, weil wir eben jetzt die erste Folge haben der zweiten Staffel, dann machen wir das jetzt mal so. So, und da habe ich ja schon gesagt, es gibt auch eine ganze Menge neue Sachen. Zwei Dinge werden auf alle Fälle dazukommen. Das erste ist, dass wir am Ende, wenn ich gleich mit dem Gespräch mit meiner Gästin soweit fertig bin, dann stellen wir uns gegenseitig noch ein Buch vor, was wir zuletzt gelesen haben und was uns irgendwie in den Bann gezogen hat, sodass ihr noch nicht nur hört, was hat meine Gästin geschrieben, was ist das überhaupt für eine Person etc. pp., sondern es gibt auch noch zwei Buchtipps von eben dem Protagonisten, die hier sitzen, das ist das eine. Und wenn alles vorbei ist, gibt es noch eine Zugabe, denn ich habe meine Gästin gebeten, dass sie vielleicht so freundlich ist und im Anschluss nochmal so 10 Minuten aus ihrem letzten Buch vorliest, eine kleine Mini-Lesung, eine Leseprobe, damit ihr zu Hause nochmal einen Eindruck bekommt, wie schreibt die so, was ist das für ein Slang, worum geht's da und etc. pp. Und das machen wir halt auch noch. So, das sind aber jetzt genug der Neuigkeiten und genug der Vorrede, jetzt geht es los. Und mit meiner Gästin habe ich mich vor ein paar Wochen hier gar nicht weit weg, wir sitzen ja hier in meinem Wohnzimmer, am Julius-Mosen-Platz in einem Eiscafé getroffen und wir haben ein Vorgespräch geführt und seitdem das so ist, freue ich mich wie Bolle auf dieses Gespräch und ich freue mich, dass es geklappt hat, dass sie da ist. Ich begrüße unsere Vereinsschwester, Frau Professor Dr. Mandy Roheger. Hallo Mandy.
Hi.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich, wie gesagt, tierisch, dass das geklappt hat. Ich habe dich jetzt ja mal mit Absicht so ein bisschen förmlich angeredet. Du bist jung an Jahren und du hast, das kann man glaube ich sagen, schon eine ganz außergewöhnliche Karriere bis hierhin hingelegt. Das bei aller Bescheidenheit, die du an den Tag legst, aber ich sag das, ja, musst du ja nicht sagen. Okay. Bist du dann so jemand, der sagt, ja, ist auch angemessen, ich habe dafür auch hart gearbeitet, dass man mich mit Frau Professor Doktor anredet, oder hätte ein einfaches Hello Mandy auch gereicht?
Einfaches Hallo Mandy hätte auf jeden Fall auch gereicht. Okay. Natürlich ist das im Arbeitskontext so immer schön, wenn es so die Arbeit auch widerspiegelt, ja. Aber privat.
Ja, du bist ja noch gar nicht so lange Oldenburgerin und gebürtige Hernerin. Ja. Und ich, für alle, die nicht wissen, was ich habe es natürlich gegoogelt, es liegt zwischen Dortmund und Essen und an der Kante zu Bochum, mhm, sozusagen. Ich war noch nie da. Tut mir leid, aber kannst du mir in 1, 2 Sätzen beschreiben, was ist das Besondere an Herne?
Ja, das Besondere ist natürlich, dass es ja wirklich die Mitte vom Ruhrgebiet ist. Mhm. Das heißt, ich kannte, bevor ich hier dann umgezogen bin, kannte ich das Konzept von quasi Dörfern und Feldern zwischen verschiedenen Städten gar nicht. Sondern für mich war klar, wenn ich im Bus steige, dann bin ich innerhalb von 20 Minuten in 3 verschiedenen Städten. Mhm. Trotzdem ist jede Stadt im Ruhrgebiet aber ja nochmal ein bisschen verschieden. Und das macht, glaube ich, so ein bisschen den Charme aus, dass man auch nicht sagt, okay, ich bin Hernerin. Viele Leute, die ich kenne, sagen halt, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das ist so, glaube ich, das, was alle so ein bisschen vereint.
Okay also ja genau, also der große Melting Pot sozusagen, man fühlt sich gar nicht so, obwohl man muss natürlich eigentlich, das ist nicht unser Thema, unterscheiden auch zwischen Dortmund und Schalke und so ein paar Differenzen gibt es natürlich schon. Ne?
Klar.
Oder VfL Bochum.
Und VfL Bochum, auch ganz wichtig.
Genau, aber das machen wir ein andermal. Wie war es denn da so in deiner Kindheit und Jugend? Wenn ich so an den Ruhrpott denke, dann finde ich immer so dieses Ambivalente, es ist manchmal ein bisschen schroff, so sehr stark gerade raus, aber immer auch mit einem großen Herz und liebevoll. Wie war es in deiner Kindheit und Jugend, da groß zu werden?
Ja, sehr, sehr direkt und sehr ehrlich auf jeden Fall. Also das habe ich aber auch erst gemerkt, als ich weggegangen bin. Mhm. Mein liebstes Beispiel ist, ich war letztens irgendwann wieder da und war beim Bäcker und wollte Brötchen kaufen und habe dann gesagt, ja, ich hätte gern die Brötchen. Und dann guckt die Verkäuferin mich an und sagt, würde ich nicht kaufen, die schmecken scheiße, die sind vom Vortag. Und das ist halt was einem hier, glaube ich, nicht unbedingt passieren würde.
Nee.
Und das liebe ich aber irgendwie so. Also man kriegt das, was es eben gibt sozusagen.
Ja, ja, genau.
Und das, glaube ich, hat auch so ein bisschen natürlich mein Aufwachsen dann geprägt.
Okay. Das fiel mir auf, als ich bin ja persönlich tatsächlich großer Fußballfan und als in der letzten Bundesliga-Relegation Bochum gegen Düsseldorf gespielt hat und die hatten das Hinspiel 0-3 verloren, hat Herbert Grönemeyer getextet, mit dem Messer im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Hause. So, ja. Hat ja auch geklappt übrigens. Ne? Genau. So, jetzt zu einem meiner Lieblingssätze aus dem Klassiker Das Boot. Da heißt es ja, jetzt wird's psychologisch, meine Herren, denn du hast Psychologie studiert. Und war das eigentlich so selbstverständlich? So als Tochter waren deine Eltern so progressiv oder musstest du ein bisschen kämpfen, dass du an die Uni darfst und studieren?
Also ich bin die erste bei mir aus der Familie, die studiert.
Okay.
Und dementsprechend hatten wir schon einige Gespräche zu Hause, würde ich sagen.
Ja.
Aber trotzdem haben mich dann meine Eltern schlussendlich dabei unterstützt. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, wenn man als Erster an der Uni das ist. Das muss man natürlich auch sagen. Also da gibt es ja irgendwie schon ein paar, ich würde sagen, ungeschriebene Regeln, die man dann halt auch nicht unbedingt kennt.
Mhm.
Und deswegen habe ich auch lange bei, weiß nicht, ob du die Initiative kennst, Arbeiterkind, mich engagiert. Das ist quasi ein deutschlandweites Netzwerk eben für Studierende, deren Eltern eben noch nicht an der Uni waren, wo man sich dann gegenseitig so Hilfe gibt und so. Und das war schon ganz, ganz wichtig auch für mich.
Ja, klasse. Das ist ein großes Thema. Ist ja für mich einer der größten Skandale der unserer Republik, dass wir immer noch diese unwahrscheinliche Abhängigkeit haben von Elternhaus und dann eigener Berufsbildung.
Ja.
Insofern, ja, vielen Dank, dass du dich da engagierst. Das ist super. Hast du eigentlich einen Lieblingspsychologenwitz? So.
Lieblingspsychologenwitz? Nee,
du kannst mal drüber nachdenken.
Ich wollte gerade sagen, lass mich mal ein bisschen drüber nachdenken.
Mach mal am Ende nochmal. Ich frage dich am Ende nochmal.
Aber bei uns ist mit Witzen immer ein bisschen schwierig, weil man ja nie so richtig weiß, wer meint was ernst und wer nicht. Weißt du, da muss man sowieso immer ein bisschen aufpassen.
Ja, wir kommen gleich noch ein bisschen dazu, was du, wie es mit den Inhalten, mit denen du dich beschäftigst, so in 2-3 Sätzen. Aber ich habe natürlich als Podcaster den großen Ehrgeiz, keine Dinge zweimal zu erzählen. Das gehört ja zu der guten Pflicht, dass man sich so ein bisschen informiert. Was hat mein Gast oder meine Gästin schon woanders erzählt und so weiter. Aber es gibt eine Geschichte, die ist so schön, dass ich einfach nicht drum herum komme, dich nochmal zu fragen. Denn du bist von Herne nach Düsseldorf gegangen zum Studieren. Und das hatte einen ganz besonderen Grund. Sei doch so gut, erzähl uns die Geschichte nochmal. Sie ist so schön.
So großer Toten-Hosen-Fan damals. Und die kommen ja aus Düsseldorf.
Ja.
Und dementsprechend habe ich mir gedacht, in die Stadt muss ich auch ziehen. Jetzt, wenn ich natürlich offiziell gefragt werde, so im Arbeitskontext, dann erzähle ich natürlich, wie toll die Uni in Düsseldorf ist und was für einen super neurowissenschaftlichen Schwerpunkt die hatten.
Die Besten.
Die Besten, einfach da. Aber ich habe so quasi ganz in der Nähe vom Proberaum gewohnt, von den Toten Hosen und konnte das dann manchmal auch beobachten und das war eine coole Zeit.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, schön. Aber ich finde es ja schön, wenn es so ein bisschen menschelt. Das ist ja wunderbar, ne? Genau, so spannend ist dein Fachgebiet übrigens. Bei der Gelegenheit, liebe Freunde, möchte ich mal einmal noch verweisen auf den wunderbaren Podcast von der Uni Oldenburg. Hirngesagt heißt der. Also für alle, die hier in Oldenburg und umzu wohnen, sich immer fragen, was machen die da so im Harentor und hinten im Wechleu? Wird da nur Kaffee getrunken oder forscht auch mal einer? Also hört euch den Podcast an. Hirngesagt ist klasse, auch für diejenigen, die so keine große Ahnung davon haben, von den wissenschaftlichen Zusammenhängen. Es wird sehr populär wissenschaftlich erzählt, worum es geht. Und du warst da im Februar zu Gast, ja, und hast ein bisschen davon erzählt, was du so machst. Dazu kommen wir gleich. Erzähl uns doch mal als erstes, worüber du promoviert hast.
Promoviert habe ich über nicht pharmakologische Interventionen zum gesunden Altern. Also ich habe mir quasi kognitives Training angeguckt. Also Gedächtnistraining vor allen Dingen und wie ich damit möglichst lange, also gesundheitlich fit bleibe.
Ja, voll cool. Ich werde 58, dann bin ich genau im richtigen Alter. Was ist denn so der wichtigste Tipp? Worauf soll ich achten, damit ich lange gesund bleibe?
Möglichst flexibel bleiben im Kopf. Also immer neue Herausforderungen suchen, immer Sachen machen, die du vorher noch nicht gemacht hast.
Also nochmal Chinesisch lernen.
Nochmal ein Instrument lernen. Oder halt eben Alltagsgewohnheiten ändern. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du morgens immer irgendwo an einem bestimmten Platz sitzt beim Frühstück, dann dich einfach mal woanders hinsetzen.
Okay.
Also das sind schon Kleinigkeiten, die das Gehirn dazu auffordern, sich umzustrukturieren und dadurch kann ich mich halt trainieren auf lange Dauer.
Ja. Nicht schlecht. Wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört rein in Hirngesagt. Da können wir das alles so ein bisschen vertiefen. Aber du beschäftigst dich ja heute etwas weitergehend damit. Ich habe mir vor ein paar Monaten so eine schicke Apple Watch hier gekauft. Mhm. Und die spielt so ein bisschen in deiner aktuellen Forschung eine Rolle. Erzähl uns noch mal in zwei Sätzen, woran arbeitest du im Moment mit deinem Team?
Ja, ich habe hier die Professur für ambulantes Assessment. Das ist quasi all das, was man nicht im Labor erforscht, sondern in der richtigen Welt. Und da helfen zum Beispiel diese Uhren. Ich habe auch eine, aber nicht so eine moderne quasi. und diese Devices quasi helfen uns, verschiedene Parameter des täglichen Lebens zu erfassen. Also wenn ich meinen Puls messe oder meine Schrittanzahl, kann ich dadurch natürlich auch Gesundheitsinformationen ableiten. Und ich beschäftige mich eben damit, wie ich zum Beispiel Demenzerkrankungen möglichst lange rauszögern kann, mithilfe von solchen alltäglichen Tools.
Mhm. Okay, also dabei weiterhin viel Erfolg. Wir wollen möglichst viele Tipps haben, wie wir lange gesund bleiben.
Ich versuche mein Bestes.
Ja, davon bin ich überzeugt. So, kommen wir nun endlich zu dir als Autorin. Du hast in dem anderen Podcast gesagt, du hättest schon immer gerne geschrieben. Das klingt immer so ein bisschen nach einer Floskel, wenn ich ehrlich bin. Aber hier haben wir jetzt hier nun Zeit und Gelegenheit, weil wir ein Autorinnen- und Autoren-Podcast sind, das mal ein bisschen zu vertiefen. Was soll das heißen, schon immer geschrieben? Erzähl uns mal ein bisschen von deinen Anfängen.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wann wir einen Computer bekommen haben zu Hause, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, ich war so 7, 8 Jahre, als wir unseren ersten eigenen Computer hatten.
Okay.
Und da fand ich das einfach schon faszinierend, dann auch bei Word mir immer quasi meine eigenen kleinen Kurzgeschichten zu tippen. Hab dann auch so mit 13, 14 angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben und wollte auch immer irgendwas veröffentlichen, hab das dann versucht einzureichen bei Wettbewerben und so. Es hat nicht so geklappt, um ehrlich zu sein. Dann habe ich mir die quasi selbst ausgedruckt und halt selbst ein Buch gebastelt, noch mit Papier und quasi Bilder reingeklebt.
Okay.
Ja, und das hat sich dann immer so weiterentwickelt, bis ich irgendwann im Studium dann gesagt habe, okay, ich will es auch wirklich mal professionell lernen. Also bis ich wirklich verstanden habe, dass es ja auch wirklich ein Beruf ist mit einer Technik dahinter, den man eben erlernen kann. Und dachte ich, okay, jetzt wird es Zeit, das auch nochmal zu machen.
Apropos Uni, da brauchtest du noch ein paar Punkte und da wurde auch noch so ein Kurs angeboten. Ne? Da hat, glaube ich, für deine kleine Autorinnenkarriere zumindest eine Rolle gespielt, stimmt's?
Ja, auf jeden Fall, genau. Wir mussten immer... Das nennt sich Studium Universale. Das heißt, man muss irgendwas studieren, was nichts mit seinem Fach zu tun hat. Jetzt ist Psychologie ja ziemlich umgreifend. Wir machen ja viel Mathe, wir machen Informatik, wir machen Biologie. Also sind schon ziemlich viele Fächer drin. Physik hatte ich auch, Chemie. Und dann dachte ich, okay, ich habe dann gesehen, es gibt diesen einen Kurs, wie man einen guten Krimi schreibt. Und dann dachte ich, das ist ja cool. Und dann habe ich das in Köln belegt beim Stefan Keller. Ja.
Okay.
Und es hat extrem viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Die ersten Werke stehen ja hier auch hinter uns. Also für die, die jetzt nicht schauen, sondern nur hören, hinter uns stehen zwei Bücher. Varietas, Mord auf der Kranker Kirmes und Nigrum. Das ist, glaube ich, das neuere Werk, ne, von beiden, richtig?
Nee, Nigrum? Andersrum.
Andersrum, ah, das ist neu. Ja. Ah, okay, gut. Dazu kommen wir ja gleich, genau. du hast ja einen echt erstaunlichen Lebenslauf, so finde ich. Und das duftet an allen Ecken und Enden nach nicht enden wollender Motivation. So. Wo nimmst du deine Kraft her, so diese intrinsische Motivation? Kommt die irgendwo her? Machst du irgendwas? Ich finde es ganz außergewöhnlich.
Zum Schreiben oder zum Arbeiten oder für alles?
Ja, so, für alles. Ich meine, also du bist Juniorprofessorin mit... Ich darf ja dein Alter nicht sagen, das macht man nicht, weil es unhöflich ist, aber du bist ja noch relativ jung. Also unter Professor stellt man oder Professorin stellt man sich häufig etwas ältere Herrschaften vor, wenn ich das mal so sagen darf, ohne unhöflich zu sein. Und das gibt es ja alles nicht geschenkt. Dafür hast du viel gearbeitet und nebenbei schreibst du auch noch locker zwei Krimis. Das spricht eben für eine gewisse Energie so.
Ja, also von meinem Beruf her ist es einfach, ich meine, das Tolle an der Forschung ist ja, dass man was verändern kann im Leben der Menschen. Und das ist für mich irgendwie ein ganz großer Antrieb. Ich meine, das ist ja, glaube ich, für PsychologInnen generell ein Antrieb, dass man den Beruf macht, weil man sagt, okay, ich möchte was machen, um zu helfen.
Ja.
Und ich habe halt gemerkt, okay, in der Therapie bin ich jetzt nicht so gut. Da passe ich nicht so gut hin. Das geht mir zu nahe auch einfach. Und kann aber daraus total viel Motivation so für meinen Job tatsächlich ziehen, dass mir das auch einfach extrem viel Spaß macht. Und ich finde, Schreiben und Forschen ist ziemlich ähnlich sozusagen. Also man hat beides mal den Aspekt der Kreativität. Ich brauche eine gute Idee, ich brauche was mich begeistert, wo ich mich lange reinsteigern kann sozusagen. Ja. Und dann muss ich es aber sehr detailliert planen und ich muss sehr lange dranbleiben, bis es ein Erfolg wird. Deswegen finde ich, dass das Forschen und Schreiben eigentlich nicht das, aber fast dasselbe ist, so von den Abläufen. Und das ist halt einfach was mir unendlich viel Spaß macht. Das, dementsprechend, ja.
Ja, mir ist gerade wieder aufgefallen, dass du ja auch versuchst zu gendern, so in der Sprache. Wie ist denn das beim Schreiben eigentlich? Das ist ja so eine Autorentechnikfrage jetzt. Mhm. So diese, dass man sagt, so im Sprachgebrauch, in der Sprechsprache hat es sich ja schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen etabliert, zumindest bei einigen Vokabeln. Man sagt heute Studierende und nicht mehr liebe Studenten oder so, ne? Ja. Wo man sagt, das ist ja auch einfach und es ist ja geht so. Oder dass man eben versucht, immer auch häufig die weibliche Form mitzunennen. Wie machst du es denn beim Schreiben?
Beim Schreiben kommt es ein bisschen auf meinen Charakter an, den ich schreibe. Ne? Das muss ja, also ich bin jetzt nicht jemand, der das dann... Ich ziehe das nicht im Erzähltext durch, weil ich häufig das Gefühl habe, dass es dann viele LeserInnen auch noch stört an vielen Stellen, also im Lesefluss. Mhm. Aber wenn es natürlich zu dem Charakter passt, den ich gerade schreibe, dann passe ich das auch gerne an. Aber ich habe jetzt noch kein ganzes Buch oder eine ganze Geschichte gegendert geschrieben. Okay. Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht.
Ja. Ja, okay. Wir sind ja da auch auf dem Weg und man wird sehen, wie sich die Sprache da weiterentwickelt. Ja, total. Apropos Charaktere. Erzähl uns doch mal, wer ist eigentlich Maja Sonderberg?
Ja, Maja Sonderberg ist die Protagonistin von meinen beiden Büchern. Und Maja ist eine mittellose und recht unkonventionelle Person, würde ich sagen. Sie ist Künstlerin und stolpert mehr aus Versehen in ihren ersten Fall hinein. Mhm. Und ist jemand, der eher so mit dem Kopf durch die Wand geht, nicht so viel nachdenkt an manchen Stellen auch und sehr mutig und sehr frech an vielen Stellen auch ist.
Und sie ist völlig pleite.
Und sie ist völlig pleite.
Also, ohne zu viel zu spoilern, aber die Geschichte geht ja so los, dass, dass ihr Vater verstorben ist, der Detektiv ist. Er hat da so eine ganz ordentliche Detektei. Mhm. Und sie bricht in seinem Büro ein, in der Hoffnung, irgendwo noch Bargeld zu finden, weil ihr das Wasser noch nicht mal mehr bis zum Hals steht, hat man das Gefühl. Also es dürften sich die Rechnungen stapeln. Und in dem Moment, wo sie da drin ist, kommt ein Paar rein und möchte eigentlich den Vater sprechen wegen eines laufenden Falls. Und als sie nur hört, da ist noch eine Rechnung offen, klickt sie, also macht es sofort, klickt sie, sagt, ja, übrigens, ich übernehme hier das ganze Geschäft.
Genau.
Sie hat aber gar keine Ahnung.
Sie hat keine Ahnung, sie ist auch ein bisschen dreist. Sie ist vielleicht am Anfang auch nicht die sympathischste Person.
Also die Anfangssequenz fand ich sehr cool.
aber sie hat natürlich auch eine über die Bücher hinweg auch eine große Lernerfahrung. Und ich finde, das ist das, was sie auch so ein bisschen spannend einfach macht. Ich finde, es gibt viele so stereotype Detektivgeschichten oder auch viele stereotype Detektive. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wenn man viel im Genre liest, dann sind es meist Männer, es sind meist Leute, die irgendeine Art von psychischer Erkrankung haben, ganz häufig, oder eine Suchterkrankung,
alle mit einer sehr,
eine sehr dramatische, immer Einzelgänger, also ne, es ist ja so ein ganz klassisches und damit wollte ich gerne brechen. Und klar, Maya hat auch ihre Päckchen zu tragen, sonst wäre es ja auch nicht spannend, aber genau, deshalb wollte ich gerne eine sehr starke weibliche Hauptfigur haben.
Genau, keine Geschichte ohne Konflikte, das geht ja, ja gar nicht sowieso anders, ne? Genau. wieso hast du dich eigentlich für das Genre Krimi entschieden? Also es ist ja, ich war jetzt gerade wieder auf Langeoog und bin, da gibt es ja eine Bücherei auch in der Nähe vom Wasserturm und es ist, ich glaube, die Hälfte der Bücherei ist voll mit Krimis und auch ganz viel mit Lokalkolorit natürlich. Also es ist ja nicht nur Klaus-Peter Wolf, sondern da sind ja inzwischen, gibt es ja jede Menge Dinge, bei dir ist ja auch sehr viel Lokalkolorit, kommen wir gleich noch drauf. Wieso hast du dich für dieses Genre entschieden? Was hat dich gereizt?
Ja, erstmal lese ich selbst unglaublich gerne Krimis einfach. Also es ist mit eins meiner Lieblingsgenres. Ich habe vorher tatsächlich versucht, Jugendliteratur zu schreiben und hatte immer das Gefühl, ich schreibe so ein bisschen an meiner Zielgruppe vorbei. Also, dass ich das nie ganz so einfangen konnte. Und Krimis sind, das klingt vielleicht komisch, aber ist dann was, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich besser hineinversetzen kann.
Ja. Genau, alle Kinder unter 12 jetzt mal weghören.
Aber das... und dadurch habe ich das Gefühl, werden die Texte authentischer.
Ja, aber das mit dem Wohlfühlen kann ich nachvollziehen. Ich meine, wir gucken alle James-Bond-Filme, weil wir im Geheim immer davon träumen, mal so ein Auto zu haben, wo ich, wenn da eine Parklücke besetzt ist, den wegbomben kann. Und das ist ja natürlich auch ein bisschen, einerseits als Zuschauer auch Kultur, man delegiert das halt an so einen Serienstar oder als Autor ja auch das große Privileg, dass man eben in andere Rollen schlüpfen kann und kann eben sagen so, das wäre natürlich noch so eine super Frage, wie viel Mandy steckt denn in Maya? Das, ist das eher so diese Richtung, so wäre ich auch gerne gewesen oder ist das schon so ein ganz bisschen alter Ego?
Ich weiß gar nicht, ob ich, aber ich habe das Gefühl, es ist, wenn ich mir Maya vorstelle, dann ist es eher eine Mischung aus meinen beiden jüngeren Schwestern mit verschiedenen Eigenschaften.
Okay.
Habe ich so. Ja. Also beim Schreiben haben die sich immer so ein bisschen je nach Szene so ein bisschen abgewechselt und je nach Eigenschaft.
Haben Sie es gelesen?
Ja.
Ja, okay.
Aber Sie haben
vor veröffentlicht oder nachher? Hast du jetzt erst zu lesen gegeben und gesagt, hier, ich habe ein bisschen bei deinem Charakter abgeguckt? Oder?
Nee, das habe ich vielleicht bisher noch nicht, nicht geteilt. Aber nee, nach Veröffentlichung haben sie es gelesen tatsächlich. Vor Veröffentlichung nur mein Mann und meine Mama.
Ja, okay. Gut, was steht denn bei dir im Vordergrund? Ist es mehr so der Lokalkolorit, dass du sagst, ich wollte auch meiner, spielt ja in Herne, ne? In deiner Geburtsstadt auch ein bisschen ein kleines Denkmal setzen oder so. Eine kleine Liebeserklärung ist ja die, ist ja sowas wie die erste Liebe, ne? So die Stadt, wo man groß geworden ist. Das geht mir auch so. Oder ist es tatsächlich eher der Spaß nochmal, obwohl es schon Millionen von Kriminalfällen niedergeschrieben gibt, noch den Millionen ersten noch hinzuzufügen und zu sagen, ich denke mir noch was aus, was noch keiner hatte?
Das ist eine gute Frage. Nee, es ist viel, was heißt meine Liebe zum Ruhrgebiet? Das ist auch ein ambivalentes Verhältnis und ich glaube, wenn man das Buch liest, dann, dann merkt man das auch. An vielen Stellen gibt es natürlich auch strukturschwache Gegenden im Ruhrgebiet. Es ist teilweise ein bisschen unordentlich, manchmal ein bisschen sehr rau, aber andererseits natürlich auch so die, ja, was heißt die, aber schon so die, die Liebe, die ich sozusagen dafür empfinde, also für die ganzen Lokalitäten und Orte. Und dann finde ich irgendwie, also ich habe die Geschichte um den Charakter geschrieben. Also ich hatte jetzt nicht vorher einen Fall im Kopf, sondern ich hatte am Anfang Maya im Kopf und Mayas Geschichte und die Art. Und ich hatte das Gefühl, die kann auch gut im Ruhrgebiet einfach leben. Also sie passt da einfach gut hin von ihrer Art her. Und danach habe ich mir sozusagen erst die Geschichte ausgedacht. Also es wäre eher eine Liebe zu der Figur in Kombination mit dem Ort. Ja. Ja.
Es geht ja auch um Lost Places und so weiter. Wir wollen nicht alles spoilern, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und ich finde ja auch immer, dass diese leicht unaufgeräumten Gegenden die haben ja auch so einen gewissen Charme. Das ist dieser Charme der Unvollkommenheit. Also das geht mir heute noch so, wenn ich mal wieder alte Schimanski-Filme gucke. So dieses Duisburg der 80er Jahre, was da gezeigt wird, obwohl nicht alles in Duisburg gedreht wurde, das weiß ich natürlich auch, aber trotz allem, wo man eben noch sieht, da ist eben noch nicht alles fertig. Man sieht immer noch Kriegsspuren, man sieht diese schwarzen Wände von den ganzen Kohlekraftwerken und so weiter, die da im Betrieb waren, etc. pp. Da finde ich, das hat auch echt einen gewissen Charme. Also viel besser, als wenn man nach München-Bogenhausen fährt und da sind alle diese durchgestylten Villen und mit dem Golfplatzmäßig gemähten Rasen und den richtig genau gestochenen Rasenkanten und so weiter. Das finde ich ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht so gut.
Ich meine, wir sprechen ja auch immer von Industriekultur im Ruhrgebiet, wo man ja quasi die alten Orte ja gar nicht mehr restauriert hat, sondern schön beleuchtet und sagt, okay, wir bleiben jetzt so, wir lassen das jetzt hier einfach so. Aber ich finde das auch schön. Irgendwie beruhigt mich das auch viel. Und ich habe das auch häufig, manche Leute sind ja, wenn die Ruhe brauchen, dann gehen die auch gerne irgendwie in Feldern spazieren oder im Wald. Ja. Aber ich kann auch total gut einfach auf Gleise gucken zum Beispiel oder auf so alte Industriestellen. Ja. Also das hat auf mich ungefähr dieselbe Wirkung.
Ja, da gibt es dann dieses schöne Zitat von Frank Goosen, deinem Ruhrpott, auf den komme ich ja gleich noch zu sprechen, deinem Ruhrpott Schriftstellerkollegen, der so eine wunderbare Szene geschrieben hat, wo ein so ein Typ in so einem Feinripp-Unterhemd mit einer Flasche Bier genau auf so einer Brücke steht, auf die Gleise runterguckt und dann so zu seinem Nebenmann sagt, ach, woanders ist auch scheiße. Ja. Und so das finde ich tatsächlich klasse. Also diesen Charme, das meinte ich eben, als ich sagte, dieses Ambivalente, wenn ich ans Ruhrgebiet denke und dass die Leute, die ich so kennengelernt habe oder wenn ich mal da sein durfte, das ist genauso dieses, in diesem Satz steckt ja auch ein Stolz. Ja, das ist ja nicht so, dass man jetzt seine Heimat abwertet, sondern steckt ja auch ein bisschen Stolz drin, nach dem Motto, sollen die anderen erstmal besser machen. Das heißt es ja eigentlich auf Deutsch, nur eben im Ruhrpott-Deutsch ausgesprochen. Ne? Gut, okay, dann was machen wir denn in Zukunft? Gibt es noch mehr Bücher mit Maya 2 haben wir ja. Wird die Geschichte weitergehen oder hast du neue Ideen im Kopf? Worauf können wir uns freuen?
Also es wird noch Maya 3 geben, das ist das letzte und finale Buch der Serie.
Okay.
Da freue ich mich auch schon drauf, es ist in der Mache gerade.
Ja.
Und danach würde ich mich gerne nochmal vielleicht ein bisschen so mehr psychologischen Thriller irgendwie versuchen. Weil Krimi hat super Spaß gemacht, aber ich habe immer noch so ein bisschen die Vision, meine Forschung oder zumindest das, was ich im Studium gelernt habe, vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr zu verbinden.
Ja, okay.
Ja, und da bin ich gerade noch ein bisschen am Ideen jonglieren und überlegen.
Ja, cool. Vielleicht noch eine letzte Frage so zur Technik. Bist du eher derjenige oder diejenige vielmehr, die erst plottet, die sich also sehr genau strukturiert Gedanken macht, so sind die Geschichte, so laufen die Kapitel, wie beim Film so ein Szenenbuch erstmal malt und dann anfängt zu schreiben und die einzelnen, oder bist du so jemand, die Wege entstehen beim Gehen, ich fange einfach mal an?
Nee, ich plane da das schon alles. Durch, genau, ne? das ist Äquivalenz bei mir zur Forschung. Nee, ich plane das schon sehr genau. Ich habe jedes Kapitel, ich habe jede Szene geplant, zumindest in 5, 6 Sätzen, dass ich merke, die Geschichte macht insgesamt Sinn und die Charaktere entwickeln sich zumindest in meiner Grundplanung erstmal stringent und haben einen Spannungsbogen. Und klar, beim Schreiben passiert dann immer irgendwas, wo man denkt,
da kommt einem doch noch irgendwie die Idee und denkt,
genau. Oh,
hier jetzt ein Hund.
Genau.
Ach, Hund, da muss ich ja die ganzen 100 Seiten,
ne? Aber das ist dann auch okay, finde ich, weil mir bringt es viel Motivation, dass ich weiß, meine Geschichte funktioniert am Ende.
Okay.
Ich habe das erst nicht so gemacht und dann habe ich mich in Sackgassen geschrieben oder dann ist es doch irgendwie auf einmal 100 Seiten kürzer, als ich eigentlich wollte, dass es wird, ne? Und so habe ich aber manche Leute sagen, das ist total langweilig, wenn ich genau weiß, was passiert, aber mir bringt das eher die Sicherheit, dass das Grundgerüst stimmt und ich kann innerhalb meines Grundgerüsts aber ja trotzdem kreativ sein und muss es nicht streng befolgen, sondern ich kann ja immer noch Modifikationen machen.
Naja, und die nicht vorher plotten, die werden ja spätestens irgendwann heimgesucht.
Ja, beim Korrigieren spätestens.
Aller spätestens da und vermutlich auch schon irgendwo in der Mitte, weil sie sich dann nämlich fragen müssen, wo ist der jetzt gerade noch lang gelaufen und hatte der jetzt blonde Haare oder war der brünett und war der eigentlich dick oder schlank? So, also man muss es ja schon so ein bisschen irgendwann kommen. Ja, die kommen einfach nur ein bisschen später drauf. Ne?
Voll. So, naja, wobei gut. Ich da sagen muss, woran ich nur ein bisschen arbeiten könnte, sind so Charakter, Blätter oder so, weil das habe ich schon manchmal, dass ich dann zurückblättern muss und bei manchen Details nicht mehr so Bescheid weiß. Okay. Und dann gibt es ja Leute, die haben richtig schöne Mappen und da ist alles genau aufgeschrieben und so, da bin ich immer ein bisschen neidisch. Aber dafür bin ich dann manchmal nicht geduldig genug vorher.
Benutzt du eine Autorensoftware oder einfach Word oder irgendwie ein Schreibprogramm und schreibst einfach wie auf ein weißes Blatt Papier?
Nee, ich habe so, wie heißt es? Ich glaube, Y-Writer oder so, es ist super alt. Mhm. Ich habe irgendwann mal eine Doku über Jo Nesbø gesehen und der hat gesagt, man sollte nie in Word schreiben, weil es immer aussieht wie ein fertiges Buch und das ist es ja nicht am Anfang, sondern es ist ja immer, fällt einem ja viel einfacher, Sachen zu löschen, wenn man nicht denkt, es ist ein fertiges Buch. Und das ist auch wirklich eine Software, also da könnte ich eigentlich auch in so ein Textdokument schreiben. Da gibt es nicht so, gibt's keine Absätze, da gibt es keine Sprachkorrektur, nichts. Also man schreibt wirklich einfach runter und kann aber zumindest die Szenen ein bisschen ordnen. Und das habe ich so übernommen, weil ich irgendwie, ich fand den Gedanken ganz cool, ne, dass man sagt, okay, das Work in Progress und so behandle ich das jetzt auch beim Schreiben erstmal.
Du hast ganz offenbar einen Verlag gefunden, also ist ja nicht im Self-Publishing erschienen, sondern wie war die Reise dahin? Musstest du viele Absagen einstecken oder ging's?
Oh ja, doch, waren schon einige Absagen. Ich glaube, erst habe ich natürlich so die großen Häuser angeschrieben, da gab es natürlich so gut wie gar keine Rückmeldung. Und dann hatte ich es aufgegeben eine Zeit lang und dann hatte Rowohlt damals eine Ausschreibung gemacht und die hatten quasi eine drei Einsatzideen gepitcht und haben gesagt, okay, schreibt uns doch mal 50 Seiten und ein Exposé dazu. Und ich hatte meine Protagonistin, ich hatte meinen Ort und ich hatte auch eigentlich schon eine Geschichte und habe die dann aber nochmal tatsächlich umgeschrieben, damit sie zu einer von diesen Einsatzideen passt. Und habe dann von Rowohlt das Feedback bekommen, also es gab 3 GewinnerInnen und ich war unter den letzten 5 und sie haben sich aber dann gegen mich entschieden und habe dann netterweise eine persönliche E-Mail bekommen nochmal, wo die Person geschrieben hat, hey, das ist aber gut, was du schreibst, wir waren jetzt mit,
es war knapp,
wir waren mit dem und dem Plot-Twist nicht zufrieden und das hat zu der Entscheidung geführt, also das hatten die auch ganz nett begründet. Und dann hat mich dann nochmal die Motivation gepackt und dann habe ich es nochmal umgeschrieben und zu Ende geschrieben. Ich hatte erst die ersten 50 Seiten mit dieser neuen Storyline und habe es dann nochmal an 10, 15 Verlage geschickt und habe dann aber ein bisschen, ich sag mal, meine Erwartungen runtergeschraubt und bin ein bisschen an kleinere Verlage gegangen. Und also jetzt nicht an Rowohlt, sondern dann auch eher Verlage, die eben zum Beispiel Lokalkrimis verlegen.
Also auch da den steinigen Weg hinter sich gebracht, aber erfolgreich. Okay, also dann erstmal bis hierhin ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke. Wir freuen uns auf den dritten Teil. Also wie gesagt, für die Hörerinnen und Hörer, Nigrum heißt das erste. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Sagst du nochmal schnell, was heißt Nigrum?
Es hat mehrere Bedeutungen.
Okay.
Also es ist lateinisch für die Farbe Schwarz. Was natürlich einerseits ein bisschen fürs Ruhrgebiet steht, natürlich für die schwarze Kohle. Ja. Andererseits ist Maya Künstlerin und ich wollte gerne einen Farbbegriff so ein bisschen haben. Ja. Naja, und dann kann Nigrum auch noch ein Gift sein.
Ah, okay.
Und da möchte ich natürlich nicht zu viel verraten.
Auf gar keinen Fall. Das wird nicht verraten. Ihr müsst das schon kaufen und lesen. Ne? Apropos lesen, du wirst im Leseforum lesen, im Mephisto im Juni.
Ja.
Wie immer, zweiter Dienstag im Monat. Ich muss jetzt gerade gestehen, ich weiß nicht, ist der 15. glaube ich. Nee, 15 kann ja nicht sein. Naja, zweiter Dienstag im Monat. Wir schreiben es in die Shownotes nochmal rein. Da könnt ihr Mandy Rohheger mit ihren Büchern bei uns live erleben im Mephisto im Artillerieweg in Oldenburg. Da wird sie alles zum Besten geben. 19 Uhr ist wie immer Beginn und der Eintritt ist frei. Um eine Spende für unsere Vereinsarbeit wird gebeten, wie ich als Schatzmeister gerne dazu sage. Kommt gerne vorbei und hört ihr es an. Also, wie gesagt, bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank. Und nun kommen wir zu der Rubrik, was haben wir denn gerade gelesen? Soll ich jetzt mal anfangen?
Gerne,
vielleicht?
Gerne.
Dann haben wir ein bisschen Abwechslung da drin. So, und zwar, ich habe mir also gedacht, ich suche mal ein Buch raus, das so ein bisschen zu dir passt, und zwar, weil es eben auch aus dem Ruhrgebiet kommt und das Buch heißt Spiel ab, ist von Frank Gosen, und Frank Gosen war eben, bevor ich dich kennenlernen durfte, für mich eigentlich die literarische Stimme des Ruhrgebietes. Da kommt das Bochum, also gleich nebenan, er ist wie ich Fußballfan, er ist, hat eine Dauerkarte beim VfL Bochum und ich ja bei Werder Bremen, das verbindet uns auch. Und er hat eben 3 wunderbare Charaktere geschaffen, die heißen Förster, Fränge und Brocki. Und übrigens für alle diejenigen, die sich fragen, was es im, wie das funktioniert, Ruhrgebiet und Fußball, empfehle ich von Frank Goosen unbedingt das Buch, weil Samstag ist. Das ist schon ein bisschen her, dass er es geschrieben hat, aber es ist quasi der deutsche Nick Hornby. Nick Hornby hat ja Fever Pitch geschrieben mit dem wunderbaren Satz, ne, man sucht sich seinen Lieblingsverein nicht aus, er wird einem gegeben. Und unter anderem ist einer der vielen Lieblingssätze. Und Frank Goosen hat das geschrieben, weil Samstag ist. Und das ist die Antwort auf die Frage, wenn einer, der nicht aus dem Ruhrgebiet kommt, eben einen Ruhrgebietsmenschen fragt, warum er zum Fußball geht, dann versteht er die Frage gar nicht und sagt dann, ja, weil Samstag ist. So, das nur am Rande. Aber hier geht es ums Spiel ab und das ich auch jedem empfehlen kann, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, weil das ist quasi nur die Bühne, auf der die eigentliche Geschichte funktioniert. Denn, jetzt muss ich mal eben gucken, es geht um den Frenge. Genau, Frenge hat einen Sohn, unehelich und der pubertiert so munter vor sich hin und wie das dann so ist, Vater-Sohn-Beziehung ist gerade nicht die beste und zu der Mutter hat er auch nicht so ein besonders gutes Verhältnis. Er muss irgendwas machen, um hier halt mal die Beziehung zu seinem Sohn wieder zu verbessern und beschließt, Trainer der B-Jugendmannschaft zu werden, in der sein Sohn Fußball spielt. Und er bittet eben seinen Kumpel Förster, ihm als Co-Trainer zu helfen. Förster hat überhaupt keine Ahnung vom Fußball, der weiß gerade mal, dass der rund ist, der Ball, dann hört es auch schon auf, aber wie sich das für gute Freunde gehört. Er hat gerade Zeit. Ich glaube, der ist schon im Ruhestand und muss auf jeden Fall nicht erkennbar einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Hat ein bisschen Zeit und kann ihm also helfen und daraus entwickelt sich etwas. Und wie der und ob er überhaupt zu seinem Sohn zurückfindet und wie das da abgeht, das ist einfach unfassbar schön. Auch da ist wirklich klasse beschrieben. Das spielt alles vor dieser Ruhrgebietskulisse eben in Bochum. Und man ist auf seitenweise übrigens dabei, wenn sich diese B-Jugendmannschaft in der Kabine unterhält. So, also die und da habe ich wirklich schreiend am Boden gelegen vor Lachen. Also, meine Empfehlung ist Spiel ab von Frank Goosen. Kann ich sehr herzlich empfehlen.
Ja, super.
So, und was hast du mitgebracht?
Ich habe
ein Krimi natürlich.
Natürlich ein Krimi mitgebracht.
Und einen dicken.
Einen dicken. Und man sieht, ich bin so jemand, der so Bücher so sehr zerliest und auch überall liest. Ja. Deswegen hat es schon hier Wasserflecken. Und
das mein Buch hat nur 300 kaputt. Seiten, also 320. Und das? Das ist
da kurz 500,
ne? Oder?
Fast 700.
Fast 700, das ist früher okay. Ja, so ein altes Testament halt, na gut.
Ja, so ein bisschen. Ja. Heißt Geheimer Ort, ist von Tana French. Und ja, jetzt wo du sagst, es sind 700 Seiten und es spielt in 24 Stunden. Also es sind 700 Seiten auf 24 Stunden. Und ich habe es tatsächlich mitgenommen, weil es eine meiner Lieblingsautorinnen ist. Mhm. Sie kann wunderschön schreiben, sehr atmosphärisch. Und das ist so ein Buch, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hattest, aber wenn man das liest und denkt, boah, also wenn ich so schreiben könnte, weil sie auch nicht, würde ich einen Arm für geben.
Und man ist beleidigt, wenn es zu Ende ist.
Und man ist beleidigt, wenn es zu Ende ist.
Wieso jetzt?
Und manchmal war ich auch in den Kapiteln beleidigt, weil ich dachte, wie kann man ein Gefühl so gut einfangen?
Ja, das kenne ich.
Also wow.
Ja.
Und inhaltlich geht es um ein Mädcheninternat und da wurde vor einem Jahr eine Jungleiche gefunden, was natürlich eigentlich nicht sein kann.
Was macht der Kerl da?
Was macht der Kerl da? Und vor allem, wer hätte ihn umgebracht?
Ja.
In Verdacht sind halt alle jugendlichen Mädchen quasi, die dort leben, sowie die Angestellten. Und der Fall, der verjährt nicht, aber sie finden nichts, es bleibt ruhen, bis zwei Jahre später in der Abschlussklasse eins der Mädchen nach vorne kommt und sagt, okay, ich weiß, wer es war. Und die Ermittler nochmal einen Tag bekommen von der Elternratsaufsicht, um nochmal in diesem Internat zu ermitteln. Und es ist eine Mischung aus diesen 24 Stunden Ermittlungen und Flashbacks. Und ja, es ist einfach super schön, die Atmosphäre eingefangen und man liest es und man ist quasi direkt wieder 16. So gut ist es geschrieben und es ist so nah an den Charakteren. Und genau, da dachte ich,
das bringe
ich
mal. Also Tana French, Geheimer Ort,
Geheimer Ort
für unsere Zuhörer. Und auch das verlinken wir natürlich. Also ja, vielen Dank für diese Empfehlung.
Ja.
Und danke, dass du heute hier warst und dass du
hier
das Interview gegeben hast. Ganz große Klasse. Und liebe Leute, das war sie dann auch schon, die Folge Nummer 19 von Little Schnack vom Leseforum Oldenburg, dem größten Autorinnen- und Autorennetzwerk westlich von Bremen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch die 20. Folge und die 21. und die 22., wenn ihr die ordentlich hört, wenn ihr weitererzählt, was ihr hier erlebt habt. Und der Applaus der Podcaster ist übrigens die Interaktion Aktion im Internet. Also sprich, ein schönes Like, ein Kommentar ist noch cooler. Sowas finden die bei YouTube übrigens total gut. Das mag der Algorithmus, wenn man da für Aufmerksamkeit sorgt. Also falls ihr gerade mal nichts zu tun habt, dann schreibt doch einen kleinen Kommentar, wie es euch gefallen hat und so weiter. Ich habe ja gar nicht so viel gesagt. Mandy ist hier heute Stargast und könnt ihr alles dazu schreiben. Fragt alles zur Psychologie, sie antwortet dann. Wenn es sein muss, PN, ne? Persönliche Nachricht. Wie dem auch sei. Okay, also am 1. Juni gibt es die nächste Folge, das ist dann die Folge Nummer 20 und dann ist zu Gast Stefan Wellmann aus Osnabrück, den wir ja auch kennen. Die Vereinsbrüder und Schwestern werden noch wissen, dass er uns mal einen Gastvortrag gehalten hat zum Thema KI und wie wir als Autorinnen und Autoren damit umgehen. Ist das eine Bedrohung für uns? Ist das eine Hilfe? Und wenn ja, wie kann ich denn diese Hilfe auch nutzen, dass ich da vielleicht schneller, bessere Bücher schreibe, beim Plotten helfen, beim Recherchieren, wie auch immer. Und der wird dann hier Platz nehmen und das ist auch wieder geplant als Videoaufnahme. Mal gucken, ob es klappt. Für heute erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt gleich Lust habt, dann könnt ihr natürlich gerne noch dranbleiben, denn wie versprochen gibt es ja noch eine Nachspielzeit und Mandy wird jetzt gleich noch ein paar Minuten aus ihrem Buch vorlesen. Ansonsten alles Gute, bleibt dran, bleibt schön kreativ und bis zum nächsten Mal.
Okay. Kapitel 1. Das Haus war in einem schmutzigen Rostbraun gestrichen. Wenn Maya es malen müsste, würde sie in einem satten, dunklen, roten Ton, vielleicht Kaminrot, nehmen, nur um dann eine größere Menge an Braun- und Schwarztönen hineinzumischen. Ach, Hartbraun und Holzkohlenschwarz. Farben, die den Dreck darstellten, der sich im Laufe der Jahre durch die Kohleabgase der alten Zechen und die fahrenden Autos in die Fassade gefressen hat. Kurz bevor sie die Eingangstür des Hauses erreichte, öffnete sich diese und ein Mädchen mit pinkfarbener Kurzhaarfrisur huschte heraus. Aus ihren Kopfhörern wummerte ein dumpfer Bass, der sogar den Lärm der Baustelle auf der anderen Straßenseite kurzfristig übertönte. Maya betrat das Gebäude. Im Treppenhaus roch es nach altem Kohl und Waschpulver. Maya rümpfte die Nase und stieg schnellen Schrittes die Treppenstufen hinauf. Sie überprüfte die Klingelschilder und in der zweiten Etage wurde sie fündig. Stefan Sonderberg, Privatdetektiv, stand auf einem goldfarbenen, über die Jahre schon angelaufenen Schild neben der Klingel. »Nun kommt der schwierige Teil. Mal sehen, wie gut Stefan seine Tür gesichert hat«, dachte Maya. Die letzten 15 Jahre hatte sie ihren Vater nur mit Vornamen angesprochen. Wenn er denn mal zu Hause gewesen war, was nach dem Tod ihrer Mutter nur selten vorgekommen war. Schnell holte Maya eine Haarnadel aus ihrer Hosentasche, schob sie ins Schloss, bewegte sie flink hin und her und hörte nach nur einigen Sekunden ein vertrautes Klicken. Die Tür sprang auf. Zufrieden grinsend ließ Maya die Haarnadel wieder in ihrer Tasche verschwinden und betrat die kleine Wohnung. Für einen kurzen Moment blieb sie überrascht stehen. Der Raum, in dem sie nun stand, sah aus wie der Vorraum einer Arztpraxis. Er war lichtdurchflutet und strahlte Professionalität aus. Ein großer dunkelbrauner Schreibtisch stand in der Mitte, darauf ein geordneter Stapel Papiere neben einem Laptop und einer Kaffeetasse. Beim Anblick der benutzten Tasse spürte Maya für einen kurzen Moment Traurigkeit in sich hochsteigen. Doch schnell verdrängte sie dieses Gefühl, welches ihr Vater nicht wirklich verdient hatte. Sie war wegen was anderem hier, nicht wegen fehlgeleiteter Gefühlsduselei. Also wo könnte Stefan seinen Notgroschen aufbewahren? Sie entschied sich, als erstes in den Schubladen des Schreibtisches zu schauen, bevor sie die anderen Räume absuchte. Gerade als sie sich hinkniete, um die unterste Schublade zu öffnen, hörte sie es. Ein Klopfen. An der Tür der Detektei. Und ein zögerlicher Ruf. Stefan? Kurz flammte Panik in Maya auf, doch dann entschloss sie sich zur Flucht nach vorne. Sie erhob sich hastig und dort standen sie auch schon vor ihr. Ein Ehepaar vermutlich. Sie schmächtig, mit wunderschönem kakaobraunem Haar und auffallend geröteten Augen. Er groß, schlank, aber muskulös wie ein Triathlet, der es mit dem Training übertreibt und ebenfalls den Eindruck erwecken, die letzten Tage nicht geschlafen zu haben. »Stefan, deine Tür war offen, da dachten wir, wir kommen einfach«, begann die Frau und verstummte, als sie Maya sah. Irritiert flackerte ihr Blick von Mayas mit Acrylfarbe beschmutzten Händen zu ihren wilden, mit einem Pinsel zusammengesteckten, henna-roten Haaren. Der Mann ließ sich davon nicht beirren. »Wir suchen Herr Sonderberg, Frau...« Hier ließ er eine Pause. »Auch Sonderberg«, antwortet Maya. »Ich bin die Tochter. Herr Sonderberg ist, also, er ist unabkömmlich.« »Unabkömmlich? Soll wohl ein Scherz sein. Ich bezahle Ihren Vater.« »Unabkömmlich, dass ich nicht lache«, brauste der Mann direkt auf und warf seiner Frau einen giftigen Blick zu. »So viel zu der Verlässlichkeit deines alten Schulfreundes. Ich wusste gleich, dass das eine bescheuerte Idee war.« Die Frau wurde unter seinem Blick immer kleiner. »Ah, verdammter Mist, das läuft ja völlig schief«, dachte Maya. »Nee, Sie haben das falsch verstanden. Mein Vater ist tot. Herzinfarkt, vor 2 Tagen.« Ich bin hier, um mich um seine Hinterlassenschaften zu kümmern. Und leider musste ich dafür einbrechen, da der Notar das Testament noch nicht geöffnet hat und ich ganz dringend Geld brauche, damit man mir meine Galerie nicht schließt, fügte sie in Gedanken hinzu. Doch etwas an der bedrohlich pochenden Ader auf der Stirn des Mannes ließ sie vermuten, dass sie sich diesen Zusatz besser schenken sollte. Ihre Worte blieben jedoch nicht ohne Wirkung. Der Mann, der wohl gerade zu einer weiteren cholerischen Tirade ansetzen wollte, verstummte. Die Frau brach in Tränen aus. »Mein herzliches Beileid, Frau Sonderberg«, brachte der Mann schließlich hervor, während er seiner Frau, die immer lauter weinte, einen Arm um die Schulter legte und sie erstaunlich sanft zu sich zog. »Entschuldigen Sie die Reaktion meiner Frau, aber wir sind beide gerade in keiner guten Verfassung. Wir hatten Ihren Vater mit einem Fall beauftragt, aber das hat sich ja nun erledigt. Entschuldigen Sie die Störung. Wegen der Rechnung melde ich mich dann später bei Ihnen, wenn Sie Ihre Angelegenheiten geklärt haben.« »Rechnung?« Mayas Gedanken überschlugen sich. »Vielleicht ergab sich doch noch ein Weg, an Geld zu kommen.« Sie wusste nicht, über wie viel Vermögen ihr Vater verfügte, aber ihre Galerie war hoch verschuldet und die Kosten für die Beerdigung musste sie als einzig lebende Angehörige auch tragen. Blitzschnell fasste sie einen Entschluss. »Nein, warten Sie, wir haben uns völlig falsch verstanden. Ich kümmere mich auch um seine noch nicht abgeschlossenen Fälle. Ich arbeite nämlich selbst als Privatdetektivin und sollte irgendwann die Detektei von meinem Vater übernehmen.« »Nun ist es wohl schneller eingetreten als erhofft«, log sie, und hoffte, eine überzeugende Mischung aus Trauer und Selbstsicherheit in ihre Stimme zu legen. Die Frau hörte auf zu schluchzen und schaute Maya aus verquollenen Augen an. »Sie würden weiter nach Jasmin suchen?«, fragte sie so hoffnungsvoll, dass Maya direkt von ihrem schlechten Gewissen heimgesucht wurde. »Ja, natürlich. Ich bin gerade dabei, mich in die Akten meines Vaters einzuarbeiten«, log sie weiter und hoffte inständig, dass ihr Vater überhaupt Akten über seine Fälle geführt hatte. Der Mann schaute sie prüfend an. Seine Stirn war gerunzelt. »Ich kann Ihnen auch meine Qualifikationen später aus meinem Büro per E-Mail senden«, fügte Maya hinzu. »Jetzt übertreib es nicht. Wo zur Hölle willst du die Qualifikationen herholen? Die musst du doch alle fälschen«, dachte Maya sich. Doch das schien den Mann zumindest zu beruhigen. Zumindest etwas. »Nun gut, dann tun Sie das bitte.« »Mach ich. Und wenn das okay ist, schicke ich Ihnen auch die neue Überweisungsadresse für die Rechnung. Die Bank macht im Moment noch Probleme mit dem Konto meines Vaters«, fügte Maya hinzu und hoffte inständig, es nicht übertrieben zu haben. Doch die Schultern des Mannes sackten plötzlich nach unten und er sah mit einmal wesentlich älter aus als noch bei seinem wütenden Ausbruch. Eher resigniert. Traurig. »Machen Sie das. Hauptsache, Sie finden unsere Tochter. Komm, Judith, wir gehen und lassen Frau Sonderberg in Ruhe, damit sie sich einarbeiten kann. Noch einmal herzliches Beileid«, sagte er an Maya gewandt und zog seine Frau in Richtung Tür, ohne sich umzusehen. Maya murmelte ein Danke. Kaum, dass sich die Tür hinter den beiden geschlossen hatte, sackte sie auf dem Schreibtischstuhl zusammen. Was habe ich da gerade eigentlich gemacht?
Ja. Vielen Dank. Little Schnack, der Podcast für alle, die gerne schreiben, für alle, die gerne lesen und für alle, die gerne Podcast hören, präsentiert vom Leseforum Oldenburg e.V.